in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Helene Schneidermann. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie gehören fest seit mehr als 30 Jahren zum Ensemble der Stuttgarter Staatsoper. Sie wurden dort die jüngste Kammersängerin, aber sind auch international auf sämtlichen Bühnen gefragt, hatten gerade auch ihr Debüt an der Metropolitan Opera in New York. Ist das als Opernsängerin der Sechser im Lotto, wenn man dort steht?
Anscheinend ist es doch. Ich meine, ich wusste das immer als Amerikanerin, wie wichtig die Met ist. Aber ich dachte nie, dass es auch bis nach Europa so stark doch in jedem Musikers Kopf ist. Und alle Opernsängerinnen und Sängern wollen irgendwann an die Met singen. Manche passiert es, wenn sie Mitte 30 sind und manche, wenn sie etwas älter sind. Aber es hat sich gelohnt, glaube ich, auch diese Warte.
Für Sie als Amerikanerin ist es ja, denkt man erstmal, ach, hätten Sie ja fast viel früher dorthin gehen können, aber Sie haben sich wirklich hier in Deutschland auch erstmal einen großen Namen gemacht und sind erstmal nach Heidelberg gegangen nach Ihrer Ausbildung.
Stimmt.
Wie schwer war das, hier auch erstmal anzukommen?
Ich glaube, nach Deutschland zu kommen war überhaupt ein bisschen verrückt. Ich hatte nie gewusst zu damaliger Zeit im 80er Jahre, wie viele Amerikaner überhaupt gekommen sind, weil in Amerika sind es wirklich, man kann auf zwei Hände zählen, wie viele Opernhäuser es gibt, also anständige, richtige Opernhäuser, wo man bezahlt wird zu singen. Sonst gibt es natürlich kleinere Sachen im Orte für junge Sänger.
Heißt, die Konkurrenz ist dort einfach größer?
Ja, es ist viel größer, weil sehr viele Opernsänger wurden produziert, immer noch im USA, und es war kaum Gelegenheit. Und meine Gesangslehrerin Lucille Evans, die jetzt 94 geworden ist, hat gesagt, du musst nach Deutschland gehen. Da hat sie immer ihre beste Studenten hingeschickt, weil sie wusste, dass dort kann man Erfahrung machen, weil in jede Stadt war ein Open House. Und ich habe ein bisschen vorgesungen. Ich war in Graz und in Österreich, wo so eine Institute ist, wo die Agenturen zu dir kommen und zu uns gekommen sind. Und mein erster Vorsingen war, die zweite war in Heidelberg. Aber drei Agenturen haben gesagt, in Heidelberg gibt es eine Stelle für eine junge Mezzosopran.
Wie sind Sie dann nach Stuttgart gekommen?
Stuttgart kam einfach, nachdem ich einem Jahr in Heidelberg gesungen habe, kamen andere Agenturen wieder und haben gesagt, Stuttgart und Frankfurt suchen eine Mezzosopranistin. Und ich habe gesagt, aber ich habe hier in Heidelberg eigentlich einen Zweijahresvertrag. Ja, aber Sie können schon jetzt vorsingen. Und ich habe in zwei Tagen, glaube ich, an zwei Opernhäuser vorgesungen. Damals war die Pamela Rosenberg in Frankfurt, die später dann meine Chefin geworden ist in Stuttgart. Und sie hat meinen Vorsingen in Frankfurt, war auch sehr begeistert. Und am nächsten Tag habe ich in Stuttgart vorgesungen. Aber Stuttgart war schneller einfach. Und ich bin dann, ich musste noch einmal kommen, weil Herr Gönnenwein hat mich noch nicht gehört gehabt. Aber es war mehr so, er will sie noch auch hören. Aber wir wollen sie dann einen Vertrag anbieten.
Und Stuttgart wurde regelmäßig dann auch zum Opernhaus des Jahres gewählt, auch gerade 2016 wieder. Und jetzt gerade mit Ihrer frischen Erfahrung aus New York, wenn Sie diese beiden Bühnen vergleichen, was macht das für einen Unterschied, dort zu stehen? Lässt sich das irgendwie in Worte fassen?
Ich weiß schon von meinen Vorsingen an die Met, weil man muss einen Bühnen vorsingen. Ich habe einmal für Jimmy Levine und dann am nächsten Tag auf dieser Bühne. Also in Paris ist die Oper sehr groß auch, die Bastille. Aber ich glaube, ich war noch nie auf so eine große Bühne gewesen. Und die saßen, die paar Leute, die Entscheidung machen, saßen in die letzte Reihe Parkett. Und ich weiß noch, ich stand auf der Bühne und ich war ziemlich locker, weil ich am Tag davor schon für Levine gesungen habe. Und ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Ich dachte, das wird toll, wenn es klappt. Und ich stand auf der Bühne und die sagten, guten Tag, Frau Schneidermann, mit einem Mikrofon oder irgendwie, weil die waren gut zu hören. Und dann habe ich Hello gemacht.
In the last row.
Ich habe sie kaum gesehen. Also es war verrückt. Ich war wirklich, also Stuttgart hat 1400 Sitze oder 1500 so ungefähr. Und das war mehr als das Doppelte in Größe, fast 4000 Sitze. Und es war schon ein Unterschied vom Gefühl her, wenn du stehst und schaust nach außen. Aber ansonsten von alles anderes ist es auch ein kleines Theater, weil das Ensemble, und es ist wie eine Familie trotzdem. Die Musik ist schon eine große Verbindung.
Ihre Familiengeschichte ist eine sehr berührende, und Sie haben die Familiengeschichte Ihrer Mutter, Ihrer Eltern auf die Bühne gebracht. Wir hören gerade mal in einen kurzen Ausschnitt rein.
Ich geh, ich gespannt dem Luschen
Sie gehen gleich mit den Händen mit.
Ja, das ist ein sehr Up-Lied sozusagen. Die Ghetto-Lieder sind ansonsten ziemlich melancholisch und
erkennbar
langsamer.
Klezmer-Musik. Wie bringen Sie eben auch das Leben Ihrer Mutter auf die Bühne?
Wir haben uns einfach entschlossen, nachdem die Oper mich eingeladen hat, irgendwas zu machen über meine Mutter und über das Buch und so weiter. Und dann habe ich mich mit Götz Peier zusammengestellt und wir saßen und haben gesagt, wir wollten was Schönes machen, aber nicht nur mit jüdischen Liedern. Also das soll was mit klassischen Liedern oder sogar mit Poplieder alles zusammengefasst werden, die Stellen oder die Stadien von meiner Mutter und Vaters Leben zusammenbindet. Und irgendwie war das Programm, es sollte eine einmalige Sache sein. Wir haben dann empfohlen bekommen, die Franziska Walser zu haben, die dann quasi meine Mutter am Buch schreiben liest. Und wir wollten einen ganz einfachen Tisch da haben, ein paar Gläser mit Wasser, ein bisschen zu symbolisieren, der große Tisch, wo meine Mutter gesessen hat, wenn es Mahlzeiten gab. Sie waren in einer großen Familie, die waren sehr arm. Und wir wollten das einfach so ein bisschen studiomäßig, ein bisschen simpel machen, damit man wirklich auf die Musik kommt. Und dann haben wir Mahler und Schubert und alles Mögliche.
Ja, das waren sehr berührende Abende, die von der Kritik hoch gefeiert wurden. Und zu der Geschichte ihrer Mutter muss man sagen, sie kam als junges Mädel mit 15 Jahren, glaube ich, in ein Konzentrationslager, mit 14 sogar, nach Auschwitz. Und sie hat einige Konzentrationslager überlebt. Und das heißt, sie hat sie singend überlebt.
Genau.
Das können Sie uns erzählen.
Das fing in Auschwitz an. Sie war mit ihrer Familie, also mit ihr paar Schwestern, zusammen in die Baracken, ziemlich am Anfang. Und da war eh nichts zu tun und wenig zu essen. Und für irgendeinen Grund hat sie, sie haben sich zusammengestellt. Meine Mutter hat geschrieben, auch oder uns auch gesagt, wo wir jung waren, dass sie meistens über ihr Hunger gesprochen haben. Sie haben über Essen und über Sachen, die lecker waren, gesprochen. Der Hunger war sehr stark. Aber außerdem hat meine Mutter auch oft dann gesungen. Das hat irgendwie die alle Schwestern beruhigt. Und irgendjemand, auch eine Jüdin, die aus Polen war, die ein bisschen höhere Stelle hatte, hat meine Mutter überhört und sagte, weißt du was, die brauchen immer jemand, die vielleicht singen könnte für die Soldaten und waren natürlich auch stärkere als Soldaten, also SS-Leute waren auch dabei. Und dann, meine Mutter hat dann so einen kleinen Scarf über ihren Kopf bekommen, einen Schal, und die haben sie auf Tische gestellt und sie hat gesungen, was sehr erniedrigend sein könnte, wenn man das anders sehen würde. Aber für meine Mutter hieß das, sie kriegt was extra zu essen. Und daher hat sie überlebt. Also sie ist sicher, dass das der Grund war, dass sie mehr Essen bekommen hat.
Ihre Mutter ist auch ein sehr pragmatischer Mensch. Das liest man wirklich in diesem Buch. Also 2009 hat sie da ihre Lebensgeschichte veröffentlicht. Ich fand es sehr berührend, beispielsweise auch die Fotos zu sehen, und wo sie gerade eben auch das erniedrigend ansprechen, als zum Beispiel die Frauen kahl geschoren wurden und eben diesen Prozess durchmachen mussten. Und da ging es die Entlausungen. Wie ist Ihre Mutter damit umgegangen, mit diesen entwürdigenden Situationen?
Sie erzählt wenig von diesen ersten paar Tagen, also bis auf, dass sie gleich in diese berühmte zwei Schlangen gegangen ist und dass die eine kleine Schwester müsste eigentlich mit die Großeltern oder die Tante in die andere. Also das hat mit Alter zu tun. Also kleine Kinder und
die
Leute
Familien
über 40 wurden sofort getrennt. Aber in dem Moment hat man nicht gewusst, das heißt in die Gaskammer und das heißt Arbeitslager. Aber Auschwitz war auch kein Arbeitslager und deswegen fing das mit dem Singen wahrscheinlich an, weil einfach, die haben nichts zu tun gehabt in der Zeit. Die waren später woanders rausgeschickt. Aber ich glaube, dass sie sich wenig an die, das war bestimmt ein Trauma. Also ich denke, man kann sich gar nicht an die einzelnen Details, nur die wichtigen Sachen, dass die eine Schwester wurde rüber in die andere Schlange, die starb aber später, ganz schlimme Zustände von den amerikanischen Bomben. Also vom Anfang an war das Mädchen irgendwie, ihr Schicksal war schon vorgeschrieben, habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Kann man auch nachlesen, aber unheimlich tragisch, wie das geworden ist.
Gibt es so ein Motto, was Sie haben?
Ja, Ich glaube, dass viele Opernsänger denken sehr an, wie lange sie singen werden und ob sie noch dort oder dort oder dort kommen. Vielleicht habe ich auch, bevor ich an die Met debütiert habe, habe ich auch gedacht, wäre schön, weil das mein Vaters größter Wunsch war. Und ich hatte da ein Cover gemacht. Insofern, Motto jetzt ist schon auch, es wird immer, glaube ich, ein bisschen anders. Aber mein ganzes Leben wusste ich, dass ich Kinder haben wollte. Ich wollte glücklich sein. Ich wollte erfüllt sein. Und das würde mir nicht reichen, glaube ich, alleine mein Erfolgssystem, sondern ein Gefühl, dass ich auch glücklich bin. Auch Gesundheit war mir immer irgendwie ein Motto, weil das lernt man auch zu schätzen, umso älter man wird und wenn man sieht, wie viele Krankheiten und was auf der Welt gibt. Und auch Frieden ist auch wieder was. Ich habe ganz viele Motto.
Ganz viele
meine
Träume.
Mottos haben sich schon verdoppelt und verdreifacht. Aber ich glaube, Humor war immer eine ganz wichtige Sache.
Auch
besonders in die Ehe.
Wir sind stolz, dass du in Stuttgart Weltkarriere machst, hat Stuttgarts Opernintendant Jossi Wieler zu Helene Schneidermann gesagt, als sie einen besonderen Liederabend auf die Schauspielhausbühne gebracht haben. Sie haben nämlich die Erinnerungen ihrer Mutter verbunden mit einem Konzert. Ihre Mutter wurde aus einem Karpatendorf ins Konzentrationslager nach Auschwitz verschleppt und überlebte, weil sie eben sang, das haben sie eben schon erzählt. Und jetzt leben sie auch in gewisser Weise den Traum ihrer Mutter. Inwiefern?
Total eigentlich. Seit ich ein kleines Kind war, hat meine Mutter mir Lieder beigebracht und sie hat nie gesagt, du sollst Sängerin werden, um Gottes Willen, weil ich hab das erst mit 18 oder 19 wirklich durchgedacht, als die Lehrer in die Schule gesagt haben, hast du dir überlegt, was du machen willst? Und ich wollte eigentlich Lehrerin werden. Kleinkinder habe ich immer gerne gehabt und dachte, ich will Lehrerin werden. Aber erst später kam das. Aber diese Sachen, die man sammelt, bis man 12, 14, 15, 18 sind, bleiben ganz stark. Und ich glaube, dass meine Mutter immer gesagt hat, du hast eine schöne Stimme. Oder sing, sing, Helene, sing. Also das war immer irgendwas. Wenn Leute eingeladen waren, hieß es, Helene muss was singen.
Ab auf die Bühne, ja.
Und genau, also keine Bühne, aber Wohnzimmer, ja. Salon.
Auch aus dem Wohnzimmer kann eine Bühne werden.
Ja, ja, genau, das stimmt.
Ihre Mama wird, glaube ich, im kommenden Jahr 90. Wie geht es ihr?
Ihr geht es sehr gut. Physisch etwas fragiler ist sie geworden, aber oben ist sie ganz perfekt noch und ganz total gut drauf. Und sie freut sich auf alles, was mir jetzt geschehen ist. Sie hat auch in HD, hat sie in Columbus, Ohio, mein Debüt an die Met erlebt. Also die letzte Vorstellung, das war die neue.
Weil es in Kinos auch weltweit übertragen
genau,
wird.
Genau, es war so toll, dass sie nicht nach New York gehen müsste. Das hätte kaum geklappt, glaube ich. Also sie hat auch selbst gesagt, dass sie nicht mehr unbedingt ins Flieger gehen möchte. Also fliegen möchte sie.
Aber sie können
mehr.
Ihre Mutter an ihrem gelebten Traum eben auch teilhaben lassen.
Genau.
Wie viele Konzentrationslager hat Ihre Mutter überlebt?
Ich glaube, es waren eigentlich Auschwitz und dann zwei kleinere, die sie überlebt hat. Aber das mit dem Gesang passierte eigentlich in Auschwitz. Weil die ungarische Juden und die aus Tschechoslowakei in diese karpatischen Region zum Glück wurden viel später deportiert. Also nicht wie bei meinem Vater, der schon ganz am Anfang als polnischer Jude, er hat viel mehr Camps durchgemacht. Er war schon teilweise geflüchtet aus einem und war kurz im Wald und hat nochmal einbrechen müssen in noch einem. Also jeder Jude aus verschiedenen Regionen ging es etwas anders. Manche waren auch versteckt und so weiter.
Wie haben sich Ihre Eltern kennengelernt?
Sie haben sich durch die Musik wieder, also Gesang spielt immer wieder eine ganz große Rolle.
Ist die große Verbindung.
Ja, die totale große Verbindung in meiner Familie. Sie haben sich in einem DP-Camp kennengelernt, nicht weit von Stuttgart, komischerweise die größte. Landsberg am Lech und mein Vater war schon länger dort, als meine Mutter ankam und sie hat ein bisschen gesungen in einem Café und mein Vater hatte gerade in einem jüdisches Theater, die er eigentlich angefangen hat, sie gehört und gesagt, das Mädchen werde ich heiraten. Er wusste es sofort.
Ja, und sie sind dann zusammen nach New York gegangen, ausgewandert, haben eine Familie gegründet, haben auf einer Hühnerfarm
alles
gearbeitet.
Gedauert, aber wir machen das ganz toll in Kurzfassung, ja. Es war ein sehr schönes Leben, meine Eltern haben zusammen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute. Wir nehmen uns die Zeit.
Heute Vormittag mit der Opernsängerin Helene Schneidermann. Und man merkt gleich, wie empfindlich auch ihre Stimme und der Körper auch ist. Sie haben gesagt, Mensch, ich merke jetzt die Klimaanlage hier im SWR1-Studio. Die kommt gerade runter. Sie haben sich erstmal geschützt.
Immer der Schal dabei.
Ja, tun Sie was auch für die Stimme?
Ich glaube, man tut eher was, dass man nicht krank wird. Aber für die Stimme, ich glaube, kann man weniger machen. Also man muss einfach gesund bleiben. Erkältung ist kann wirklich eine Tragödie zu einer Tragödie werden, besonders wenn du viele Vorstellungen vor dir hast. Und morgen ist wieder unsere Pik-Damen-Vorstellung.
Hatten Sie gerade Premiere auch mit?
Ja, das war gerade Sonntag, war eine tolle Premiere. Also Jossi Wille, Sergio Morabito und Cumberland dirigiert. Und es ist Pik-Damen, eine nicht so bekannte Oper, aber es ist so eine interessante Oper und wunderschöne Musik von Tschaikowski.
Was passiert in der Oper? Da sind ja immer die größten Dramen, die sich auf der Bühne abspielen.
Also ich muss sterben in dieser Oper. Das ist seltener der Fall in der Oper. Meistens verliebt man sich oder gibt es politische Sachen, die passieren. Oder ja, es fast passiert alles, was im Leben passiert. Nur im Leben passiert nicht, dass man stirbt jeden Abend auf der Bühne. Und das muss ich, aber erst muss ich singen. Und deswegen ist es, aber es ist eine tolle Geschichte und interessante
Nirgendwo
Oper.
Wird so schön gestorben wie auf der Bühne, heißt es immer. Wie sieht Ihr Tod da aus?
Ja, mein Tod sieht besonders schön aus, weil es eigentlich nach ein Liebesakt folgt. Und das passiert oft Männer. Man hört immer wieder Herzinfarkt, gerade bei einer Prostituierte oder so, war gestresst. Aber in dieser Oper passiert was. Es kann auch mehr geträumt sein. Man weiß wirklich nicht, ob es wirklich passiert oder ob es passiert. Aber ja, sie hat was mit dem German, der eigentlich ein Geheimnis haben will. Und kurz vor sie diese drei Karten verraten könnte, stirbt sie. Und das macht ihn natürlich noch wahnsinniger.
Gibt es eine ganz besonders große Herausforderung, einen Moment, vor dem Sie vielleicht dann auch ganz besonders angespannt sind in dieser Oper?
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
Gibt es so eine Stelle, wo Sie sagen, oh, auf die muss ich ganz besonders achten?
Ja, ich denke immer, es ist immer erst vor der erste Ton irgendwie. Man denkt immer, es kann immer was passieren. Aber es gibt halt, sie hat eine sehr schöne Arie im zweiten Akt. Und man ist eigentlich ziemlich nervös bis zu diesem zweiten Akt und dieser schöne Auftritt, weil es ist eine wunderschöne Arie von Gretry, wird auch in Französisch gesungen und die ist so simpel, dass das schwer ist, auch simpel zu sein.
Und ich war zum Beispiel in Wien mal an der Oper, fand das toll, dass dort der Text dann mitlief, weil man ja so selten den Text auch versteht. Ja. Wie legen Sie das an? Kann man das dann dennoch verstehen?
Ja, das ist das Tollste an der Oper, finde ich, dass jeder alles versteht. Früher hat man sehr viele Translations, also Übersetzungen gesungen in Deutsch und jetzt kann man in die Originalsprache singen und das lernen zu machen und die Leute können das dann verstehen.
Als Opernsängerin kommen Sie um die Welt, Sie sind aber seit mehr als 30 Jahren festes Ensemblemitglied. Auch hier in Stuttgart wurden die jüngste Kammersängerin. Wo sind Sie denn zu Hause?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin wirklich in Stuttgart zu Hause, weil hier sind meine Töchter, mein Mann lebt hier. So viele von meinen Freunden sind da. Von Heimat kann man aber trotzdem sagen, ich bin noch Amerikanerin. Ich habe auch einen deutschen Pass inzwischen und fühle ich mich hier wirklich zu Hause. Aber alleine durch die Sprache, ich bin mit der englischen Sprache noch etwas flüssiger. Schwer zu glauben, dass ich sogar noch mehr nonstop sprechen kann auf Englisch.
Wobei Sie schwebeln ja ab und zu auch schon.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich Deutsch nicht grammatisch studiert habe. Und ich habe das mehr durch meine Ohren gelernt. Aber ich glaube, als ich gelernt habe, dass wenn man was klein macht, also das Mädchen, du kannst mit Chen alles klein machen und dann ist das richtig, aber auch nicht immer. Aber ich glaube, dass da kommt das Schwäbische auch rein zur Geltung. Aber auch muss ich sagen, durch dass ich Jiddisch zu Hause gehört habe, Jiddisch und Schwäbisch haben auch ganz arg viele Ähnlichkeiten. Also guck mal das Mädele an. Das könnte Jiddisch sein, es könnte auch Schwäbisch sein.
Ja, und dadurch kann man dann die Verbindungen schaffen. Wir wollten auch über die Veränderung in der Oper sprechen. Sie sind gerade in einer Inszenierung, die wahrscheinlich vor 10 Jahren so nicht inszeniert worden wäre, oder?
Vielleicht vor 15, 20 Jahren nicht mehr. Also es hat sich schon sehr lang geändert in der Oper, dass man etwas moderner die Sachen rangeht. Und ja, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, gerade für die jungen Leute, dass die was auch etwas moderner sehen, wo sie mehr, wo es an die heutige Jugend mehr anspricht. Weil wir müssen mehr Leute in die Oper bringen.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, wie Sie das schaffen, gerade in der aktuellen Produktion, in der Sie sind, von Tschaikowski?
Ja, von Tschaikowski, wenn man in YouTube schaut nach Piekdam, siehst du gleich eine Frau, meine Rolle zum Beispiel, der Titelrolle. Du siehst eine Frau, die gar nicht mehr laufen kann. Sie ist schon so alt und sie war eine große Gräfin gewesen und hat allerdings alles verspielt, weil sie Spielerin war und ist dann ärmlicher. Aber man zeigt sie trotzdem noch irgendwie in eine altmodische Oper oder wenn du nach Russland guckst und schaust, wie das in Petersburg aufgeführt worden ist, vor vielleicht 10 Jahren auch. Du siehst Kostüme vom 18. Jahrhundert. Aber wir haben das jetzt in eine viel modernere Inszenierung gebracht. Anna Fibrock hat, die waren auch dort und die haben gesehen, wie das Haus jetzt aussieht. Vollkommen verkommen und wir haben eine Drehbühne. Es ist einfach, ich glaube, es spricht einfach die Leute mehr jetzt an. Also ich denke, sie würden trotzdem kommen hoffentlich, aber ich glaube, so sind die Jugend auch damit vielleicht mehr begeistert.
Ist aber natürlich auch immer ein Risiko, weil eine Gratwanderung drin steckt. Die einen vielleicht zu gewinnen, das junge Publikum, und das ältere Publikum vielleicht zu verlieren. Welche Reaktion erleben Sie da?
Ich glaube, dass unsere treue Fans bleiben in der Oper. Also die kommen noch und Gott sei Dank manchmal sagen sie, ja, mit der Regie war ich ein bisschen, musste mal ein Auge zumachen oder sowas. Aber ich glaube, bei Jossi Wille und Sergio Morabito, wenn sie sich vorbereiten und mit offenen Augen gucken, das ist auch glaubwürdig trotzdem. Ich glaube, dass manchmal, man muss einfach ein bisschen Fantasie öffnen und nicht immer so ganz so konservativ bleiben. Und dann ist man damit auch einverstanden. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Zukunft für Oper weitergeht. Die Zukunft ist das Weitergehen an sich. Aber wir müssen Publikum weiter gewinnen.
Nirgendwo wird so schön gestorben, so glühend geliebt, gelitten und betrogen wie in der Oper. Gibt es so eine Rolle, in der Sie mal ganz besonders gelitten haben?
Gelitten? Oh mein Gott.
Sie sterben gerade wunderbar.
Ja, aber gelitten. Ich glaube, dass meine erste Rolle, was ich immer als Schicksalrolle nenne, die Cenerentola, sie leidet halt die ganze 2 Stunden, weil ihre Schwestern so böse sind zu ihr und so. Und sie ist arm und muss am Feuer, am Kamine die Aschen zusammensammeln. Vielleicht hat sie immer gelitten, aber auch die Kleidung, also das Kostüm war immer mehr so Lumpen. Und dann am Ende dürfte sie so eine wahnsinnig glückliche Ende haben. Und diese Rolle war mein Schicksalrolle, weil ich habe Wettbewerbe mit dieser Cenerentola-Arie von Rossini gewonnen, auch meine Stelle in Stuttgart sowie in Heidelberg auch bekommen durch diese Arie, weil das ist eine schwere Arie zu singen und ich hatte sie schon auf Englisch sowie auf Deutsch sogar in Heidelberg gesungen und dann in Stuttgart mein erster großer Auftritt war auch in diese Oper La Cenerentola.
Das ist so eine Rolle, die nimmt man dann ins ganze Leben mit,
ja,
rein, ne?
Ja, das ist eine Leidenschaft, vielleicht nicht nur Leiden, aber so Leidenschaft war diese Rossini-Oper zu singen.
Gibt es auch so Situationen auf der Bühne? Es passiert so viel, was auf der Bühne manchmal einfach nicht geplant ist, wenn Sie an irgendeine Panne denken. Was ist die erste Panne, die Ihnen in den Kopf kommt?
Die erste Panne für Opernsängern ist erstmal, dass die Stimme wegbleibt oder dass man gerade so Schleim hat und es kommt gar nichts raus. Deswegen sind wir ständig am Einsingen. Das ist ähnlich bestimmt für Moderatoren und so, aber für Gesang
ist es noch
eine
nicht schlimm,
eine
bei Ihnen
Stufe.
Ist es schlimm.
Ja, dann sagt man Entschuldigung und so, wie ich das auch vorher gemacht habe. Aber es gibt keine Entschuldigung, wenn das Orchester spielt und du musst was singen und du musst laut singen. Also das ist eine ganz andere Lautstärke, kann man gar nicht sich vorstellen. Wir benutzen unsere ganze Körper als Instrument. Es sind keine Mikrofons da, außer dass die Bühne manchmal zu verstärken oder dass wir das Orchester hören, gibt es Lautsprecher, dass wir besser sie hören, weil sie unter uns sind. Aber das ist, ich glaube, das größte Angst ist, irgendwie zu niesen oder plötzlich Hustenanfall zu bekommen oder die Stimme bleibt weg.
Ist es bei Ihnen mal passiert oder jemand anderes, wo Sie jemanden vielleicht auch retten mussten dann auf der Bühne durch einen spontanen Einsatz?
Oh, das ist, einmal habe ich mich selber gerettet in eine Pelias und Melisande Oper, wo ich einen Brief lesen müsste als Erste in dieser Partie, die ich gesungen habe. Aber zum Glück war eine Flasche Wasser inszeniert auf der Bühne. Es war nicht meine Flasche Wasser, aber ich habe das einfach weitergespielt mit meinem Drehstuhl. Ich dürfte irgendwie, die Arie müsste auf einen Stuhl stattfinden und ich bin einfach mit dem Stuhl schnell zum Wasser und habe zwischen ein paar Sätze schnell einen Schluck Wasser und das Ding, was im Hals irgendwie stecken blieben, ist dann runtergegangen. Aber es war die ganze Zeit, man merkt, wie so ein kleines Stück Sand, ein Sandkörner, kann plötzlich krabbeln.
Ja, und das sind dann immer die schlimmen Situationen.
Es ist ganz schrecklich. Ja.
Gibt es vielleicht auch so etwas wie einen immer wiederkehrenden Albtraum, den Sie haben, dass etwas passieren könnte?
Das haben viele Opernsänger und das kann ich auch gleich sagen. Du kommst auf der Bühne in eine gewisse Partie, so wie zum Beispiel, ich musste irgendwann die zweite Dame in Zauberflöte lernen. Aber erst musste ich bei Proben dabei sein mit meinen Noten, weil ich hatte das noch nicht einstudiert. Aber der Tenor war ein ganz bekannter, Siegfried Jerusalem. Und die haben gesagt, Helene, du musst nur mit ihm singen. Du singst die Partie aber erst nächste Spielzeit, so ungefähr. Und dann kam immer diesen Traum, dass ich die Zauberflöte singen müsste, auswendig. Und ich kannte die Partie noch gar nicht. Oder die andere Traum ist, dass es spielt plötzlich eine ganz andere Oper. Also die Musik fängt an und du sagst, das ist aber nicht Cenerentola oder das ist nicht diese Oper Carmen. Oder und du kannst die Partie überhaupt nicht. Das ist typischer Opernsänger-Traum.
Aber es ist nur ein Traum geblieben.
Albtraum, genau. Es ist nur ein Traum, ist noch nicht passiert.
Das ist ja vielleicht genau so ein Ding, gerade auch in dieser Branche, in der Musik, auf der Opernbühne. Da ist die Gefahr natürlich auch groß, irgendwann vom Fenster weg zu sein.
Es geht sehr schnell auch leider, wenn man sagt, sie ist jetzt in die Rente und hat nichts zu singen in Stuttgart und dann sagt man, was macht sie jetzt? Also man muss immer schauen, wo unsere Kollegen gegangen sind. Die sind nicht immer gestorben. Also manche sind schon gestorben. Aber ja, wo geht man hin und was macht man im nächsten Leben?
Was Sie auszeichnet, dass Ihre Stimme gar nicht altert. Wie schaffen Sie das?
Vielen Dank erstmal. Ich glaube, das ist schon eine Lebensweise, also eine Art, wie man lebt und auch wie man sich gesund erhält, ist auch genetisch. Aber es ist auch eine Wahl eines Menschen. Ich glaube, dass man muss auch lernen, Nein zu sagen, wenn man sagt, wir wollen, dass sie diese Wagner-Partie übernehmen. Und ich denke, aber meine Stimme ist eine lyrische Stimme. Danke, aber nein. Oder man muss wissen, welche Sachen mir gut tun und welche Sachen mir nicht gut tun. Und die Zeit, wenn man das macht. Also manche junge Sänger sind eifrig gleich an die große dramatische Partien und eigentlich eine Stimme wie eine Mezzostimme ist mit 40 erst eigentlich reif für viele Sachen. Und dann plötzlich mit 50 bist du schon alt. Also es sind nicht lange Zeiten, wo man auf seinem besten oder höchsten Niveau ist. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man so mehr auf ein Plateau bleiben kann.
Und Sie haben jetzt gerade, Sie sind eigentlich Mezzosopran, aber ich glaube, die Anina im Rosenkavalier, die Sie an der Met gesungen haben, ist eigentlich eine Altstimme.
Muss ich auch widersprechen. Es fängt als Altstimme an, dann ist es eine Mezzostimme und in die letzte Akt ist es fast eine Sopranstimme. Es geht durch 2,5 Oktaven.
Also echt anstrengend.
Ja, diese Rolle ist auch nicht leicht und es ist sehr schwer zu besetzen, weil man kann es eine junge Sängerin geben, aber es soll eher eine Sängerin, die ein bisschen gelebt hat, weil sie muss schon sehr, es ist eine Intrigantin, sie muss schon was drauf haben, sie muss schon ein bisschen Erfahrung im Leben haben.
Ja, und Sie hatten gerade Wagner angesprochen. Ist Wagner besonders schwer zu singen?
Wagner ist schwer, weil einfach durch die Besetzung vom Orchester, auch Richard Strauss ist auch nicht leicht. Es ist einfach ein ganz großes Orchester und du bist eine Stimme, die drüber kommen muss, ohne die Hilfe eines Mikrofons. Und deswegen, wenn du jeden Tag in der Woche große Wagnerien-Partien übst, irgendwann kannst du dir vielleicht damit wehtun oder du gehst über deine Stimmfach hinaus. Es gibt metallische Stimmen. Es macht denen nichts aus. Ja.
Wie ist es überhaupt bei Wagner? Weil Wagner ja auch oft im Zusammenhang mit Faschismus genannt wird. Sie stammen aus einer jüdischen Familie. Stimmt, ja. Haben Sie da ein besonderes Verhältnis dann auch zu Wagner?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Es wird sehr oft an jüdische Menschen gefragt. Für mich ist die Musik die Musik. Wagner war kein SS-Person. Es ist klar, dass er Antisemit war. Das sind so viele Studien gemacht. Aber für mich, die Musik ist für mich trotzdem eine Brücke für Menschen. Also ich singe alles, was gute Musik ist. Und das ist meine Arbeit und das ist mein Job. Und ich singe alle Art von Musik.
Sie haben eine ganz besondere Familiengeschichte. Ihre Mutter hat sich quasi singend das Leben gerettet, als sie im Konzentrationslager in Auschwitz den Aufsehern vorgesungen hat. Und Sie haben diese Geschichte auf die Bühne gebracht. Wir haben schon darüber gesprochen. Und es gibt aber auch Dinge, die man hören kann. Sie waren nämlich auch gemeinsam unterwegs und haben gemeinsam gesungen. Ja. Wo war das?
Als das Buch so toll übersetzt worden ist und in diese Holocaust-Museum bei der Foundation rausgebracht worden ist, haben die uns eingeladen. Also sie haben eigentlich beide meinen Eltern eingeladen nach Berlin. Mein Vater ist verstorben, ein paar Monate davor leider, und hat es doch nicht erlebt. Aber meine Mutter ist gekommen, mein Bruder ist mitgegangen, weil ich musste in Stuttgart singen. Und wir sind dann nach Berlin gekommen, in die US Embassy. Und die haben ein wunderschönes so einen Empfang gehabt und meine Mutters Buch präsentiert. Und wir haben ein Duett gesungen mit Götz Peier am Klavier.
Das ist nämlich ein ganz wunderbares Duett. Wie sehr hat es Ihre Mama geschmerzt, dass sie eigentlich dann den Weg auch auf die Opernbühne nicht gehen konnte?
Meine Mutter hatte... als sie ein junges Mädchen war, sie wollte nie Opernsängerin werden, weil sie wusste gar nicht, was ein Oper ist. Ich glaube, da in Osteuropa hat man nicht sehr viel Oper. Aber sie hatte damals von Judy Garland gewusst und alle diese Sängern von der Zeit. Und das wollte sie auf jeden Fall werden, eine Sängerin. Sie wollte nicht unbedingt klassische Sängerin werden, aber Volkslieder, Poplieder und so, die Lieder des Zeites. Also als Amerikanerin, dann als sie noch emigriert hat, liebte sie, in die Kinos zu gehen, alle diese Filme und sowas. Und
aber jetzt gerade auch in diesem ganz kurzen Ausschnitt ist zu hören, dass auch die Stimme ihrer Mutter sehr trainiert ist.
Sie hat eine trainierte Stimme, aber das war eine natürlich trainierte Stimme. Eine wunderschöne Stimme hat sie immer gehabt. Und sogar dunkler als meine. Also als wir das CD von ihr gefunden haben, also als ich mein CD gemacht habe, Macht zu die Egelach, haben wir eine Kassette gefunden, wo meine Mutter, zu damaliger Zeit war sie Mitte 50, wie ich war. Und ihre Stimme war trotzdem reifer im Klang als meine Stimme. Es klang immer reifer und dunkler als meine.
Durch das viele Singen dann natürlich auch.
Und vielleicht.
Die gute Stimme haben Sie abbekommen. Und Ihre Mutter hat es auch geschafft, wenn man das Buch liest, was sie vor einigen Jahren geschrieben hat über ihre Familiengeschichte, dass sie viele Menschen, sie haben eine unheimlich große Familie, dass sie viele Menschen auch immer wieder zusammenbringt. Und das haben Sie, glaube ich, auch geschafft. Welche Situationen können Sie da erinnern?
Ja, als meine Eltern sich kennengelernt haben, hat meine Mutter noch ein paar Schwestern dort. Und mein Vater dachte, er kann schlecht die jüngste Schwester nehmen. Also meine Mutter war die Jüngste in die Familie, die überlebt hatte. Und er sagte, wir müssen diese andere loswerden. Und dann hat mein Vater die eine Tante Haichu, Gesundheit sagen wir immer, wenn wir ihren Namen liebevoll sagen. Sie war ein bisschen älter als meine Mutter und dann war noch die Frieda. Und mein Vater hat beide Schwestern einen Mann gefunden. Alles da in diesem DP-Camp. Und die blieben alle sehr lange gut verheiratet und glücklich.
Wie haben Sie das gemacht? Hatten Sie ein besonderes Auge dafür, wer richtig sein könnte?
Mein Vater hat immer ein Auge dafür und meine Mutter sowieso. Und sie war so jung verliebt, sie war noch 17, als sie meinen Vater geheiratet hat, hat sie gedacht, ach, wenn wir nach Amerika gehen und ich ihn nicht mehr mag, in Amerika kann man alles machen, wir können uns gleich scheiden lassen und ich werde Sängerin oder was weiß ich. Sie war immer naiv, als sie geheiratet haben auch.
Und durch Zufall hat sie aber auch Menschen dann wiedergefunden, als sie sich dann unterhielt mit Menschen in New York, die sagten, Mensch, sie sehen jemanden ganz besonders ähnlich. Und ich glaube, dann hat sie eine Familie ihres Bruders gefunden.
Ja, sie hat irgendwie Verwandte von, die jetzt, glaube ich, in Israel gewohnt haben. Also, es sind so viele Geschichten, dass ich gar nicht auf eine kommen kann. Aber auch gleichzeitig habe ich eine Familie, einen Nachbar von mein Vaters Stadt in Kazimierz in Polen, zufällig hier in Stuttgart gefunden, in der jüdischen Gemeinde hier. So, es sind viele Geschichten. Man muss das Buch eigentlich lesen.
Haben Sie es jemals geschafft, Ihre gesamte Familie zu versammeln, wenn Sie aufgetreten sind in der Stuttgarter Oper?
Nein, habe ich nicht. Also das ist hat noch nicht geklappt. Aber an die Met waren wir ganz nah jetzt in New York, weil das ist viel näher für die meisten.
Na, vielleicht besteht noch eine Chance. Sie sind morgen Abend wieder live zu erleben, Helene Schneidermann. Ganz herzlichen Dank für den Besuch.
Danke auch.
Eins gehört.